Hallo und herzlich willkommen zu Literaturland Thüringen auf Radio Lotte. Am ersten Dienstag im Monat sagt Jens Kirsten. In der heutigen Sendung geht es um den Wald, genau genommen den Thüringer Wald. Der Journalist und Schriftsteller Frank Quillitsch war ein Jahr lang mit Thüringer Förstern und Baumforschern unterwegs, um zu erfahren, wie es um unseren Wald heute steht. Daraus entstand das 350 Seiten starke Buch Wilhelm, wie sieht der Wald wieder aus? Das gerade im Verlag Tasten und Typen des Verlegers Siegfried Nucke erschienen ist. Zu Gast in der Sendung sind Frank Quillitsch und Siegfried Nucke, die ich beide aus dem Thüringer Schriftstellerverband kenne und mit denen ich über den Wald und über das Büchermachen sprechen werde. Herzlich willkommen, Frank. Herzlich willkommen, Siegfried.
Hallo.
Hallo.
Frank, wie bist du auf die Idee gekommen, ein Buch, eine Langzeitreportage über den Wald zu schreiben?
Naja, dass das so ein dickes Buch wird und dass das über ein ganzes Jahr geht, war ursprünglich nicht geplant. Es war im Februar 2020, vielleicht erinnern wir uns, Mitte Februar waren plötzlich 12 Grad plus. Ich war in Erfurt, da in meiner Parklandschaft, wo ich wohne, und sah, wie die Krokusse aus dem Boden schossen, die Enten flatterten wie verrückt und habe gedacht, hier stimmt doch irgendwas nicht. Der Winter fällt aus. Und es war auch so. Es hat 2020 keinen Winter gegeben. Es lag mal ganz kurz in Oberhof Schnee. Und da habe ich mir gedacht, das hat doch möglicherweise was mit dem Klimawandel zu tun. Und ich könnte doch mal gucken, wie es dem Thüringer Wald geht. Der Wald in Thüringen ist ja ein Mythos. Ein Drittel des Territoriums ist mit Wald bedeckt. Und man las und hörte ja ständig von Borkenkäferkatastrophen, von Winterstürmen und von Hitze und Trockenheit. Aber wie sieht es denn nun wirklich aus? Und da habe ich von einer Minute zur anderen mich entschlossen, mich auf den Weg zu machen. Und meine erste Station war Oberhof.
Und gab es da schon die Idee, ein Buch zu machen oder hast du dich erstmal umgeschaut?
Naja, wenn ich mich auf den Weg mache, dann habe ich schon im Hinterkopf, dass ich was erfahren möchte und dass ich das auch aufschreiben werde. Das hätte ja erstmal, ich sag mal, ein Artikel werden können oder eine kurze Reportage. Ja. Aber ich bin in Oberhof auf Bernd Wilhelm gestoßen. Ja, jetzt klingelt es vielleicht. Das Buch heißt Wilhelm, wie sieht der Wald wieder aus? Also in Oberhof, der Forstamtsleiter heißt Bernd Wilhelm. Und er hat mir sofort einige Sachen erzählt, was das Klima mit dem Wald macht. Also er hat mir Diagramme gezeigt, er hat mir Prognosen gezeigt, wie es in 20, 30 Jahren in Thüringen aussehen wird. Und das war schon ein bisschen im Alarmstatus. Und ich sage dann, aber die Bäume ringsum hier in Oberhof, die sehen doch alle noch schön grün aus. Sagt er, naja, man sieht die Schäden nicht sofort. Außerdem ist er noch in einer prädestinierten Lage. In den Kammgebieten regnet es ja noch häufiger als, sag mal, im Thüringer Becken. Und der Borkenkäfer, der rückt schon an. Aber er sagt auch, wenn ich mich dann mal zu seinen Kollegen begebe, sprich nach Bad Salzungen, nach Schmalkalden, an den Südharz, ins Eichsfeld, da komme ich aufs Schlachtfeld.
Und das hat dann so einen Arbeitsplan für dich schon ein bisschen aufgerissen.
Naja, es war eine Herausforderung, aber ich wollte erst noch in Oberhof bleiben, weil ich ja doch die Sache vertiefen wollte. Ich bin mit ihm, ich hatte gehört, dass es dort neben diesem berühmten Panorama-Hotel aus DDR-Zeiten die Schlossbergfichten gibt. Bernd Wilhelm nennt sie die alten Damen, seine alten Damen, die sind 300 Jahre alt. Also man kann ja ausrechnen, 1700 und noch was, ja, sind die mal gepflanzt worden. Und die haben zwei Weltkriege erlebt, die haben viele Stürme erlebt und jetzt erleben sie den Klimawandel. Aber verkraften ihn besser als andere ihrer Artgenossen. Warum? Weil die dort oben in einer relativ kalten Lage existieren, sehr langsam wachsen. Also ich bin mit ihm dann im Wald gegangen und habe da gesehen, da waren so 10 Meter hohe, dünne Nachkommen, Kinder dieser Fichten. Ich sage, naja, die sind doch vielleicht 50 Jahre alt. Und da sagt Bernd Wilhelm, legen Sie mal noch 100 Jahre drauf. Die sind schon 150 und noch so klein. Aber die wachsen langsam. Die müssen sozusagen Widerstände überwinden. Das ist nicht nur ein sehr gutes Holz, sondern wie gesagt, die könnten auch wenn kein schlimmer Sturm passiert, noch in 200 Jahren dort stehen. Und da muss doch auch genetisch etwas passiert sein. Wenn man von denen Samen sammelt, ja, und dann gibt es ja in Thüringen auch die Samendache, da gibt es die Baumschule in Breitenworbis.
Da reden wir noch drüber.
Ja, und wenn man die nachzüchtet, das wäre doch auch ein Trumpf im Kampf gegen den Klimawandel, ja. Also da habe ich mich ein bisschen kundig gemacht. Dann hat er mir noch erzählt, wie das mit Kyrill war, 2007. Größtes Kahlschlagsgebiet in ganz Thüringen war um Oberhof, Zellermelis.
Kyrill taucht in deinem Buch immer wieder auf. Also ja, bei allen wie so ein Damoklesschwert oder ein Horrorszenario.
Naja,
sondern die erzählen immer wieder von Kyrill, weil das so einschneidend war in Thüringen.
Genau. Ne? Also kein Förster wird diesen Wintersturm vergessen, weil der in ganz Thüringen und ganz Deutschland, ganz Europa Riesenschäden angerichtet hat. Es gab auch Todesopfer. Ja, also man kam mit schwerem Gerät gar nicht rein. Man musste vom Rand erstmal wegholen. Aber das haben mir die Förster alle dann in Schmalkalden, in Bad Salzungen nochmal erzählt. Die haben mich auch hingeführt. Inzwischen wächst da ja wieder was. Also es wurde gepflanzt. Manches macht die Natur auch selbst. Aber es dauert sehr, sehr lange, bis das wieder Wald wird. Und das ist ja unser eigentliches Problem. Für den Wald spielt Zeit überhaupt keine Rolle. Ob da nun mal 50 Jahre nichts ist oder bloß Buschwerk, ja, stört den ja gar nicht. Aber in 100 Jahren ist da wieder Wald. Aber wo sind wir in 100 Jahren? Hm. Und wo kriegen wir unser Holz her? Das sind alles Dinge, die ich dann mit den Förstern besprochen habe. Also du merkst schon, ich habe mich dann doch entschieden, den Rucksack umzuschnallen und von Forsthaus zu wandern, um mir mal, ja, ich will nicht sagen ganz Thüringen, aber einen großen Teil von Thüringen anzuschauen, wie es da um den Wald steht.
Also du hast dir einen Plan gemacht, hast überlegt, wie viele Forstämter oder das kann man ja alles nachlesen, wie viele Forstämter es gibt und wo die zentralen Ansprechpartner sind in Thüringen und was es sonst noch für Baumforscher und Umwelt-Naturschützer und so weiter. Es gibt welche Organisationen und hast dir so einen kleinen Plan gemacht und hast dich dann Stück für Stück vorgearbeitet. Oder wie kann man sich das vorstellen?
Genau, ich bin nicht so ein wie Landolf Scherzer, der immer große Pläne macht. Ich mache erstmal kleine Pläne und gucke dann von Etappe zu Etappe. Aber der wurde dann immer größer.
Und sonst wären es ja nicht 350 Seiten geworden.
Naja, das, wie gesagt, die waren auch nicht geplant. Aber wenn man dann zum Beispiel nach Gotha geht, wo das Forschungs- und Kompetenzzentrum von Thüringen Forst ist. Also die forschen wirklich, die machen auch DNA-Analysen. Die haben Versuchsflächen, wo sie mit einheimischen und exotischen Pflanzenarten forschen und gucken, wie die bei steigenden Temperaturen und bei zunehmender Trockenheit überdauern. Diese Flächen habe ich mir dann auch angeguckt. Aber dann kriegt man zum Beispiel mal gesagt, naja, hier ist noch die Annette Wenzel, die beschäftigt sich gerade mit dem Eschentriebsterben. Da erfährt man mal so nebenbei, dass 95% der Esche krank sind, ja, und keiner weiß die Ursache. Da wird auch in Gotha geforscht. Oder dann sagte mir Corinna Geißler, die Chefin vom FFK, das ist dieses Forschungskompetenzzentrum in Gotha, sie müssen unbedingt mal nach Breitenworbis fahren. Da ist der Elger Kohlstedt. Der hat Baumschulenblut und wirklich ein ganz leidenschaftlicher Förster, dessen Vater die Baumschule damals zu DDR-Zeiten gegründet hat und der hat sie dann irgendwann weitergeführt. Und der sagte mir dann auch, 95% der Fichten im Eichsfeld sind verschwunden. Aber die machen dort nur 9%, glaube ich, oder 10% etwa des Gesamtbestandes aus. Da stehen also noch andere Bäume. Mhm. Aber dann war ich ja auch, musste ich natürlich auch hin, im Nationalpark Hainich bei Herrn Grossmann. Und habe mich dort sogar eine Woche einquartiert. Also dort direkt am, wo der Haupteingang ist, da ist die Thiemsburg, da ist jetzt so eine Herberge. Ich habe erst gedacht Hotel, nein, Herberge ist das. Und da habe ich wie in so einem Mönchszimmer gehaust, wurde nicht abgelenkt und bin mit den Rangern dann unterwegs gewesen. Und da sieht man dann eine ganz andere Art von Wald, gibt es auch in Thüringen, nämlich Urwald, der erst wieder entsteht. Dort wird kein Holz rausgeräumt, da bleibt alles liegen. Dadurch kehrt natürlich die Artenvielfalt zurück. Dadurch geht man da durch einen unberührten Wald und es ist natürlich auch für die Erholung ganz wichtig. Ne? Also es gibt da viele Besucher, man kennt den Baumkronenpfad dort. Da habe ich dann zufällig, jetzt geht es weiter, die Ministerin, Umweltministerin Anja Sigismund getroffen, weil die ausgerechnet in der einen Woche, wo ich dort war, 15 Jahre Baumkronenpfad gefeiert haben. und habe sie angesprochen und ja, besuchen Sie mich, wir reden mal über das Thema. Die war sehr begeistert von dem Buch, von dem Vorhaben. Und so kam eins zum anderen. Und irgendwann schloss sich der Kreis, bin dann im März 2021, also wirklich nach einem Jahr, wieder nach Oberhof gegangen, habe Bernd Wilhelm nochmal aufgesucht und habe gesagt, wie oft sind Sie in letzter Zeit wieder beschimpft worden? Also Wilhelm, wie sieht dein Wald wieder aus? Das kriegt er dort immer zu hören, wenn er als Förster erkannt wird und die Leute sich aufregen, weil die schwere Technik die Wege zerfahren hat oder weil da noch Borkenkäferholz liegt, was nicht weggeräumt wurde. Das schaffen die Förster ja gar nicht, weil sie dem Klimawandel nur hinterherrennen. Ja? Also die Katastrophe ist immer schneller als sie. Dann sagt er, naja, klar, 20 Mal im Jahr werde ich beschimpft, aber habe mich schon dran gewöhnt. Und da passiert etwas ganz Merkwürdiges und Schönes. Im März 2021, auch da erinnern wir uns, gingen die Temperaturen plötzlich in den Keller. Alle haben oft geschrien, minus 20 Grad, unnatürlich. Und er sagt, Wilhelm, das ist Winter. So war das vor 30, 40 Jahren immer, jedes Jahr. Das war Winter. Na, und da lag dann Schnee.
Bis April.
Die Leute hatten das gar nicht mehr auf dem Schirm, dass Winter so kalt ist. Ne? Und wir haben das dann genutzt und die Skier angeschnallt und sind nochmal, das ist der Abschluss des Buches, durch sein Revier auf Skiern gelaufen. Und er hat mir nochmal die Schönheit des Thüringer Waldes gezeigt. Auch aus der Ferne Orte, die ich natürlich noch nicht gesehen habe. Also ich habe noch viel vor mir nach dem Buches. Ja, nicht vor dem Buch, aber es geht weiter mit dem Entdecken.
Also du hast jetzt noch nicht den gesamten Thüringer Wald erkundet.
Nein, das würde ich nie von mir behaupten. Ich bin ja auch kein Förster. Ich bin ein, ich sage mal, ich bin der Praktikant. Ich habe mich bei Grossmann im Hainich, als die Dienstsitzung war, habe ich mich neben die Praktikantin gesetzt und habe zugehört. Und das war meine Hauptaufgabe. Fragen stellen und zuhören und gucken und mir erklären lassen. Also ich bin sozusagen als Fragender reingegangen und als Halbwissender rausgekommen. Und das, was ich gelernt habe, habe ich versucht aufzuschreiben.
Wir wollen ja, Siegfried, dich jetzt nicht ganz außen vor lassen. Du bist nach vielen Jahren als Leiter einer Berufsschule in Gotha Verleger geworden, hast den Verlag Tasten und Typen in Bad Tabberz, wo du wohnst, gegründet. Und du bist, wie ich eingangs kurz erwähnt habe, natürlich auch selbst Schriftsteller. Wann kam denn Frank mit seinem Buchvorhaben auf dich zu? Und wie hast du auf seine Idee reagiert, oder war das Buch schon fertig, ein Buch über den Wald zu schreiben?
Zuerst muss ich dich korrigieren, ich war nicht Leiter einer Berufsschule. Das ist nicht korrekt, ich war für die Leitung eines beruflichen Gymnasiums verantwortlich.
Ein berufliches Gymnasium.
Kleiner wichtiger Unterschied, das wäre sonst Amtsanmaßung und das möchte ich natürlich nicht.
Ja, und du hast dann den Verlag Tasten und Typen gegründet. Gut.
Ich habe den Verlag Tasten und Typen ein paar Jahre vorher gegründet, aus Neugier und auch als Reaktion auf Schule. Ich wollte unbedingt etwas machen, für das ich ganz allein verantwortlich bin. Sodass ich also in jedem Punkt meines Tuns sagen konnte, das war richtig oder das war falsch. Und ich musste mich nicht in eine Maschinerie einordnen, wie das halt in einem in der Schule ist, beginnend beim Kultus über das Schulamt und so weiter und so fort. Das waren die beiden Punkte, mit denen ich begonnen habe. Das hat sich relativ schnell entwickelt.
Du hast es mit E-Books angefangen
mit E-Books
und bist dann zum Print drüber.
Genau. E-Books waren der richtige Einstieg, zweifellos, weil man da einen Teil der Verlagsarbeit erstmal kennenlernt und dann aber auch relativ schnell merkt, E-Books haben durchaus ihren Vorteil, zweifellos. Aber es ist unbefriedigend. Man möchte ein Buch in die Hand nehmen. Man möchte das Papier spüren. Man möchte darin blättern. Und das ästhetische Erlebnis eines Buches hat gefehlt. Und dann habe ich ganz vorsichtig auch hier begonnen, wie kann man Bücher drucken? Das ist, ja, man kann Verlagswirtschaft, kann man auch studieren. Ich habe es so nebenbei, Schrittchen für Schrittchen gelernt. Da war der Börsenverein des Deutschen Buchhandels eine ungeheure Hilfe. Dort bin ich Mitglied geworden und da gibt es sehr viel Seminare, sehr viel Unterstützung, auch seitens der Kollegen. Das war sehr hilfreich, um dieses überaus vielfältige Feld des Büchermachens dann Schritt für Schritt besser kennenzulernen. Und ja, so hat sich das dann entwickelt. Und als ich 63 war, musste ich mich entscheiden. Also entweder du stampfst jetzt den Verlag ein, hörst auf, oder du hörst mit der Pädagogik auf. Und da habe ich gedacht, naja, nach 40 Jahren kann man eigentlich aufhören als Lehrer. Und habe dann mich nur noch dem Verlag widmen können, der tatsächlich sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Wunderbar, großartig. Ich freue mich über alles das, was da an Schönen oder auch natürlich Ärgerlichen passiert. Aber es ist eine völlig andere Welt, die mit der Schule überhaupt nichts zu tun hat.
So, und jetzt kam Frank mit seiner Idee oder seinem Buch, ich weiß nicht, das kannst du ja jetzt sagen, auf dich zu. Und wie war das für dich, dieser Vorschlag, das Buch zu machen? Oder hast du ihm vorgeschlagen, das Buch bei dir
Nein.
zu machen?
Das würde ich bei keinem Autor machen. Ich würde zu keinem Autor gehen und fragen, möchtest du nicht? Sondern es ist umgekehrt, Autoren wenden sich dann irgendwann an mich. Und ich halte das auch schon für wichtig. Das ist ja auch schon mal eine Vorentscheidung, die ein Autor trifft. Schließlich steckt da Herzblut in einem Manuskript. Und da muss man dann schon sagen, wem könnte ich denn möglicherweise mal etwas davon erzählen, was ich da gerade mache. Wenn ich mich richtig erinnere, hast du bei einer Manuskriptdiskussion ein erstes Stückchen vorgelesen. Und da habe ich gedacht, ist ja ganz interessant. So, und damit war das.
Also es war Herbst 2020.
Ja.
Ne? Also ich war ein halbes Jahr gerade unterwegs.
Wenig später hat Frank mir dann so die ersten 30 Seiten geschickt. Ich wusste natürlich von dem Waldthema, aber es war nun nicht gleich so, dass ich sofort Hurra geschrien hätte. Also als ich davon gehört habe, ein kleiner Verlag wie Tasten und Typen, muss ich sehr wohl überlegen, was kann man machen. Und dann habe ich diese ersten 30 Seiten gelesen und ich habe sie in einem Ruck gelesen und ich wollte weiterlesen. Und in dem Moment war für mich schon die Entscheidung getroffen, also das würdest du aber gern machen. Und dann bekam ich mehr Text und ich habe weiter ganz interessiert und ganz neugierig als Leser gelesen. Also nicht als Verleger oder Lektor, sondern einfach als Leser. Und ich fand ganz überzeugend, wie er den nicht von vornherein schon für eine solche Thematik über die Maßen begeisterten, wie er jemanden, der da am Rand steht und sich interessiert, in diese Geschichte hineinzieht, sodass ich also mehr wissen will und über diese unterschiedlichen Facetten, die in diesem Buch hier dargestellt werden. Das hat mich wirklich beeindruckt, weil ich ja, wie Frank eben gesagt hat, dann eben auch plötzlich in die Rolle des immer mehr Lernenden hineinschlüpfte und diese differenzierte Betrachtung, diese lebendige Schilderung mit den unterschiedlichsten Personen, die hier zu Wort kommen, also das fand ich schon so, dass ich wirklich mich darauf gefreut habe, dann bald nach Möglichkeit dieses fertige Buch dann mit Frank Wielitsch zusammen eben der Öffentlichkeit vorstellen zu können. Also das war schon so, ja, ich bin auch heute noch ganz froh, dass Frank zu mir gekommen ist und in meinem kleinen Verlag das machen konnte. Also das ist ja auch nicht so selbstverständlich. So ein blutiger Anfänger ist Frank Wielitsch ja wohl nicht.
Naja, aber meine Entscheidung, die stand eigentlich relativ früh fest. Ich bin aber noch nicht auf dich zugegangen gleich. Ich habe gedacht, muss die richtige Situation abpassen. Also für mich stand fest, es sollte ein Verlag aus Thüringen sein. Und weil ich ja weiß, kenne ja Siegfried schon lange, dass er direkt im Thüringer Wald sitzt, in Bad Tabberz, also unterhalb vom Inselsberg, habe ich gedacht, das passt doch. Also dieses Buch, ich hatte schon eine Vorstellung davon, das sollte wie so ein Ziegelstein sein, wobei Ziegel ist jetzt nicht richtig, es kann auch ein Holzblock sein, ja, schlicht, aber sinnlich, und das soll aus Thüringen kommen. Also nicht nur in Thüringen spielen, sondern aus Thüringen kommen. Und da ist ein Verlag und ein Verleger, und das wusste ich schon, oder ich hatte die Hoffnung, aber ich wusste es eigentlich schon, dass Siegfried bereit sein würde, mit mir auch von Forsthaus zu wandern, um das Buch vorzustellen. Denn für mich ist die Reise noch nicht beendet.
Das kommt dann jetzt noch hoffentlich.
Wenn Corona ist jetzt auch noch ein Thema. Ja. Also als ich losgelaufen bin 2020 im Februar, war das Virus noch weit weg in Wuhan. Und alle haben gesagt, ach, das kommt doch nicht bis zu uns. Und im März war es plötzlich da und hat mich das ganze Jahr begleitet und hat natürlich auch die Struktur des Buches mitbestimmt. Ich habe also eine zweite Ebene, Siegfried kennt das ja, wo ich also tagebuchähnlich meine Umweltnotizen noch eingebracht habe, was ich gelesen, gesehen, erfahren habe aus den Medien. Das ist so eine Wechselwirkung zwischen Virus und Klimawandel, weil ich finde, beides hat dieselbe Ursache. Die Ursache sind wir, unsere Lebensweise. Und das habe ich versucht, in dem Buch auch zusammenzubringen. Ja? Aber nochmal, ich bin auch sehr glücklich, dass ich Siegfried an der Seite habe. Und ich sage wirklich an der Seite, wir sind ein Team. Denn jetzt kommt es darauf an, das Buch in Thüringen zu verbreiten. Ich bin bisher nur auf offene Ohren und Türen gestoßen. Also es gibt jetzt einen tollen Filmbeitrag vom MDR. Es gibt von überall Anfragen auch zu Lesungen. Aber wichtig ist mir zum Beispiel, die Idee ist mir vor 2 Tagen gekommen, man muss damit ja auch an die Schulen gehen. Und das ist jetzt wirklich nur ins Blaue hineingesagt. Also ich könnte mir vorstellen, dass ich so eine Art Baumschulenprojekt mache, dass ich anbiete, vielleicht Schulklassen mal 1 Tag oder 2 Stunden nicht in der Schule zu verbringen, sondern in den Wald zu gehen. Ich biete den dazugehörigen Förster und eine kurze Lesung aus meinem Buch und dann reden wir zwischen den Bäumen. Die können also gleich an Ort und Stelle überprüfen, was ich da geschrieben habe und vom Förster sich noch erklären lassen. Also ich finde, es gehört, nachdem so ein Buch erschienen ist, da noch eine Nachbereitung dazu.
Ja, es gibt ja auch Projektwochen. Also wer weiß, ob die nicht mal einen ganzen Tag Zeit haben.
Also wie gesagt, ich erzähle das jetzt zum allerersten Mal. Hm. Also die Lehrer und die Schuldirektoren wissen das noch nicht, aber vielleicht wende ich mich
Wenn's
mal
an die... Hört,
kann er sich schon mal melden.
Gerne melden und versuchen, da einen Kontakt zu finden. Und wir vermitteln natürlich gerne.
Aber du weißt auch, der Hintergrund ist auch der, ich habe gerade gehört, durchschnittlich verbringen wir 13,5 Stunden täglich mit digitalen Medien.
8 Stunden schlafen wir?
Ja, wenn überhaupt. Vielleicht auch, man wacht nachts aus und guckt erstmal, ob nicht schon wieder was Neues angekommen ist. Das heißt, das ist der Durchschnitt, also Jugendliche noch viel mehr. Und die mal da wegzubringen und mal in den Wald zu holen, finde ich, das ist doch schon mal an sich
eine Mit Aufgabe. Grundschülern klappt sowas. Das weiß ich von meinem Neffen, der war mal in der Nähe von Bad Berka in Bergern eine ganze Woche und die sind mit dem Förster durch den Wald gegangen und der kam hellauf begeistert zurück. Aber der ist inzwischen 15 und was macht er?
Aber es gehen sehr viele Menschen in den Wald. Also man trifft immer zu Leute und gerade Corona hat das verstärkt. Sagen die Förster auch, es kommen wieder mehr Leute in den Wald und entdecken die Natur und machen sich Sorgen. Auch das war ja ein Beweggrund dafür, dass ich das Buch geschrieben habe.
Ich hatte ja das Vergnügen, eines der ersten Exemplare des Buches lesen zu dürfen. Siegfried, du hast es mir vor ein paar Wochen geschenkt. Das war, glaube ich, noch vor dem offiziellen Erscheinungstermin. Der war am
10.10.
Am 10. Oktober. Und ich hatte nach der Lektüre sofort das Bedürfnis, mit euch beiden über das Buch und sein Entstehen hier im Radio zu sprechen. Aber nach einem Drittel, ich glaube auf Seite 113 oder so, habe ich es erstmal weggelegt. Denn da hatte ich etwas gelesen über den Eibengarten bei Dermbach. Genauer gesagt bei Gladbach, was ein Ortsteil von Dermbach ist. Und das war ein Sonnabendvormittag. Ich habe es weggelegt, habe meine Freundin gefragt, ob wir da nicht schnell hinfahren. Und es war ein wunderschöner Tag. Wir sind da hingefahren und haben uns die 800 Jahre alten Eiben angeguckt, die gar nicht so groß sind, weil sie unter großen Buchen wachsen. Und du hast vorhin schon was gesagt über kleine Bäume, die alt sind, weil im Wald nicht so viel Licht ist. Und je nachdem, wie viel Licht ein Baum hat, umso mehr strebt er dann eben nach oben oder auch nicht. Also das ist, ich bin kein Förster, ich kann das jetzt nicht so gut erklären, aber dazu könntest du ja dann noch was sagen. Also ein ganz großartiger Tag, diese Eiben dort zu sehen, mit gigantischen Stämmen zum Teil. Manche waren noch ganz klein, die waren nicht alle 800 Jahre alt. Aber ehe ich zu weit abschweife, Frank, deine Turnschuhe, die du am Anfang erwähnst, lassen ja eher auf den Sportler, der durch den Wald vielleicht joggt.
Das sind Fahrradschuhe.
Oder Fahrradschuhe, also der Fahrrad fährt, schließen, als auf den langsamen Wanderer, der in festen Stiefeln geht und beobachtet. Nachdem du nun ein Jahr durch den Thüringer Wald gegangen oder gestreift bist, mit fachkundiger Begleitung, was hat das mit dir gemacht? Wie hat dich das verändert, deinen Blick auf den Wald? Würdest du sagen, dass der jetzt anders ist?
Ja, auf jeden Fall. Also ich kenne ja Wald seit Kindheitstagen. Das war die Dübener Heide bei Bitterfeld. Bin ich mit meinen Großeltern immer mit dem Fahrrad zum Pilze suchen und Beeren sammeln gegangen, Blaubeeren oder Heidelbeeren, haben wir gesagt. Ja. Also Wald kenne ich schon immer. Wir kennen ihn ja auch aus Märchen und aus Sagen, aus Filmen. Überall stößt man auf Wald. Und ich bin ja Waldthüringer, bin erst in den 80er Jahren nach Thüringen gekommen. Das ist nun Waldland. Aber, obwohl ich oft spazieren war schon, ich hätte kaum mehr als 3-4 Baumarten bestimmen können. Also ich will auch nicht jetzt sagen, dass ich da Kenner bin, aber ich denke wahrscheinlich, dass ich jetzt so um die 20 Baumarten schon kenne. Und ein bisschen was erfahren habe auch, wie so ein Baum lebt. Also der Baum hat ja fast dieselbe DNA wie wir Menschen. Das muss man sich auch mal überlegen. Ja, also wir haben alle dieselbe DNA. Es werden nur andere Proteine aktiviert, die dann den Bauplan, dass da ein Stamm wächst und Photosynthese macht oder dass da ein Skelett ausgebildet wird, Organe und ein Mensch wächst. Das wird gesteuert, ja. Aber der Ursprung ist erstmal der gleiche. Also wir gehören auch mit zu den Bäumen. Die Bäume sind unsere Brüder und Schwestern. Dieses Gefühl hat sich bei mir verstärkt. Ich habe auch mehr Sensibilität für die Gefährdung des Waldes gespürt. Man sieht es nicht gleich. Man muss zweimal hinblicken. Und wenn ich weiß, dass also über Satellitenbeobachtung festgestellt wird, dass die Laubmasse, die Blattmasse weltweit abnimmt, immer mehr. Nicht nur dadurch, dass die Regenwälder gerodet werden, sondern auch in Thüringen. Es werden immer weniger Blätter ausgebildet, weil wenn der Baum Stress spürt, also es ist zu heiß, es ist zu trocken, er hat nicht genug Wasser, wirft er Blätter ab, damit er weniger Photosynthese betreiben kann. Mhm. Ja.
Und er verdunstet weniger Wasser.
Aber er wird dadurch auch wieder anfälliger. Ja? Also oder ich sag mal so, er bindet weniger CO2 und sondert weniger Sauerstoff ab. Das hat wieder Auswirkungen auf den Menschen. Der Wald ist ja ein großer Wasserspeicher, CO2-Speicher. Und dafür brauchen wir ihn ja auch. Und natürlich, jetzt schon mal gesagt, also auch der größte Umweltschützer, der sagt, lasst die Wälder in Ruhe, hört auf, Holz rauszuholen. Der möchte trotzdem in einem Holzbett schlafen, an einem Holztisch sitzen. Und auf Holzstühlen und möglichst noch Parkett im Haus. Na, wo kriegt er denn das her? Also die Förster haben ja immer diese Doppelaufgabe. Sie müssen den Wald hüten und schützen, aber er muss gleichzeitig auch Holz liefern. Und da geraten die jetzt an die Grenze. Auch das habe ich gemerkt. Ich war auch mit privaten Waldbesitzern unterwegs. Und das ist dann wirklich dramatisch, wenn man sieht, wie ein Waldbesitzer, der den Wald von seinem Großvater schon geerbt hat, über den Vater, der wurde weitergegeben von Generation zu Generation, und der gab mal den sauren Regen in den 80er Jahren, mal kurz, ja, aber insgesamt ging es dem Wald eigentlich gut, und auf einmal verliert er sein ganzes Erbe. Er hat nicht mal das Geld, um das Holz rauszuschaffen und neu zu pflanzen, er muss es einfach liegen lassen. Und das wird dann wieder zur Gefahr für angrenzende kommunale Wälder und so weiter, weil der Borkenkäfer ja nicht zwischen Privat- und kommunalem oder Staatswald unterscheidet. Und ich habe einen 90-Jährigen getroffen, der mir auch gesagt hat, also sie haben noch nie eine gesunde Buche gesehen. Wir standen unter einer schönen Buche, mit einer wunderschönen Laubkrone, und für mich war die gesund, im Leben, im Saft stehend, ja, schön grün. Und sagt er, nein. Die hat viel weniger Blätter als noch vor 50 Jahren. Sie kennen gar keine gesunde Buche mehr. Gibt es gar nicht mehr. Und solche Begegnungen, die machen einen dann doch nachdenklich. Ja? Mhm. Und da macht man sich Sorgen. Aber ich muss noch mal Siegfried ein ganz großes Kompliment machen. Als das noch Vorhaben und Projekt war, diese ganze Geschichte, da hatte ich so einen Arbeitstitel. Rettet den Thüringer Wald. Und die Förster haben erstmal alle, ja, machen wir ja auch, versuchen wir ja auch. Die waren erstmal offen dafür. Und er als Verleger hat gleich gesagt, das kann man doch niemandem anbieten. Das klingt ja schon wieder so alarmistisch. Ne? Und
naja,
man macht ja dann nichts und so und macht einem sofort ein schlechtes Gewissen. Hat er völlig recht gehabt, finde ich. Also dann haben wir lange gesucht. Also es war eine lange Phase,
ja. Siegfried. Ne? 50, 60 Titel.
Er hat mir immer Titel geschickt, ich habe die durchgeguckt.
Und dann bist du auf den Satz gekommen.
Nee, es geht nicht. Waldumbau, Waldwechsel. Ja.
Es dann, gibt ja schon viele Titel auch. Mhm. Ne?
Ja, das ging alles so in Richtung Sachbuch. Mhm. Aber ich kann auch nur ein Buch zu Ende schreiben, wenn ich mit dem Titel warm werde. Und das war lange Zeit das Problem. Ich kam auch nicht mehr weiter. Mhm. Und dann habe ich nochmal den Anfang durchgelesen, meine erste Begegnung mit Bernd Wilhelm. Und da fiel mir der Satz auf. Die Leute sagen zu mir, Wilhelm, wie sieht der Wald wieder aus?
Es ist so ein bisschen irritierend. Der heißt ja Bernd mit Vornamen. Ja. Und wenn man einen duzt, sagt man einfach Bernd. Aber wenn man den Nachnamen sagt, sagt man ja Herr Wilhelm eigentlich so.
Nee, sagen die nicht.
Sagen die nicht.
Der Förster wird nicht mit Herr angesprochen. Der Förster ist der Förster. Das ist der Wilhelm. Das andere ist der Grossmann und das ist der Kohlstedt.
Okay. Ja, ne? Dann erklärt sich das ja.
Ja, ne? So ist das in Thüringen. So habe ich das jedenfalls jetzt kennengelernt. Und da habe ich gedacht, das ist es. Und habe es meinem Verleger übermittelt und der sagt, nee, das geht doch gar nicht. Da weiß man doch gar nicht, worum es geht. Und da sage ich, das ist doch genau das Großartige. Man weiß es nicht, man muss das Buch umdrehen und hinten lesen. Es macht neugierig und man liest hinten, ach, Bernd Wilhelm ist der Förster in Oberhof. Ach, und seitdem bin ich richtig glücklich mit diesem Titel. Und ich höre jetzt von allen Seiten, ach, ist das ein schöner Titel.
Ich finde auch, das ist ein griffiger Titel. Und vor allen Dingen, ich habe es ja eingangs nicht so direkt gesagt, aber der Untertitel, ein Jahr unterwegs mit Thüringer Förstern und Baumforschern.
Den braucht es natürlich.
Den braucht es. Es waren ja nicht nur Förster und Baumforscher, es sind ja noch ein paar mehr gewesen. Genau. Das würde mich noch interessieren, wenn du mit denen, den Baumpflegern, den Nationalpark-Rangern, den Saatgutexperten, du hast die Darre schon erwähnt, da gibt es ja ein sehr eindrucksvolles Kapitel über die Begehung dieser Darre, was es da alles für Samen gab und dass die eingemeischt werden zum Teil und so. Also wie in der richtigen Küche geht es dazu. Dazu kannst du ja vielleicht auch noch gleich was sagen. Aber erstmal würde ich gern wissen, wie die reagiert haben, sicher unterschiedlich im Einzelnen, wenn du kritische Fragen zu ihrer Arbeit, also natürlich den Wald gestellt hast. Waren die da manchmal auch etwas pikiert?
Nö, ich hab ja nie unterstellt, dass sie irgendwas falsch machen oder dass sie den Wald missbrauchen oder so. Es gibt ja Förster, die schreiben auch Bücher. Der eine heißt Wohlleben.
Klar, Peter Wohlleben. Ne? Den erwähnst du ja auch.
Aus einer, ja, aber auch positiv, glaube ich. Ne?
Ja, absolut
aus positiv. Wohlleben ist so aus einer sehr gesicherten Position. Er hat da mit seiner Gemeinde eine Vereinbarung getroffen, dass da kein Holz rausgeholt wird, kann alles so stehen und wachsen. Der ist in einer anderen Lage. Ja? Der kann Forderungen stellen und der stellt aber Forderungen auch an die anderen Förster, die das Holz produzieren müssen, die das Holz liefern müssen. Da finde ich, da schlägt er über die Stränge. Das Problem gerade in Thüringen ist, wenn man, ich war ja dann auch beim Forstvorstand, die sitzen in Erfurt, in der Forstzentrale sozusagen, habe mit den beiden Vorständen gesprochen, die mir mal erklärt haben, was das für ein Spagat ist, diesen Wald ständig neu zu bepflanzen, zu hüten und gleichzeitig aber das Holz zu liefern. Mit wenig Personal, mit in den Keller sinkenden Holzpreisen, überhaupt diesen Betrieb am Laufen zu halten. Ja? Das sind zwei verschiedene Welten. Auf der einen Seite habe ich bei Wohlleben gelesen und erfahren, wie Bäume miteinander kommunizieren, über die Wurzelsysteme und so weiter. Das kam übrigens dann auch, interessanterweise, als ich mit dem Umweltbegrüner oder den Stadtbegrüner von Erfurt mal in der Landeshauptstadt unterwegs war und mir die Stadtbäume habe zeigen lassen, hat er mir auch erklärt, die machen ganz große Wurzelräume, also sie müssen sozusagen den Asphalt oder das Pflaster öffnen, große Wurzelräume schaffen und in jüngster Zeit schaffen sie auch Verbindungen von einem Wurzelraum zum anderen, damit die Bäume miteinander kommunizieren können. Ich habe gesagt, das ist das Baum-Internet. Ja, Also die versorgen sich gegenseitig, nicht nur mit Informationen, sondern auch mit Wasser und Nahrung, wenn es einem schlechter geht. Das habe ich bei Wohlleben gelesen. Mhm. Aber bei den anderen habe ich sozusagen den harten Alltag des Försters erlebt.
Also ganz klar, das muss man jetzt auch mal für die Hörerinnen und Hörer sagen, dein Buch ist ja kein Anklagebuch, was sagt, was da alles schlecht ist mit rückgegassen und viel gefälltem Holz und. Mhm. Du erfragst ja vieles gehst nicht mit vorgefassten Meinungen rein, auch wenn du Peter Wohlleben gelesen oder angeschaut hast. Aber also für mich jetzt, ich kenne von dem auch, kam ja gerade ein Film, Das geheime Leben der Bäume, kann man in der Mediathek sicher noch da und dort nachschauen. Wenn man von dem was liest, der scheint mir so ein bisschen 20, 30, 40, 50 Jahre voraus zu sein. Also irgendwann, wenn das weiter so geht, kommen wir ja vielleicht doch dahin, dass kein Holz mehr gefällt werden darf, damit die Bäume uns noch Sauerstoff liefern. Das ist ja auch den Förstern bewusst. Aber auf der anderen Seite stehen die natürlich in einem Gefüge. Sie sind staatlich Angestellte oder eben auch vielleicht, gibt ja auch einen Kirchenforst und so weiter. Und sie müssen Holz liefern. Das ist ihre Aufgabe. Die pflanzen, so wie Bauern Kartoffeln oder Weizen anpflanzen, pflanzen die Bäume, um die dann irgendwann zu ernten. Mhm. Und das ist ja so ein bisschen das Problem, was wir jetzt in Verbindung mit der Klimakatastrophe auch haben.
Ja.
Das wissen die, aber sie kommen ja auch nicht raus. Man müsste ja dann das alles irgendwie in ein staatliches Programm umwandeln und Wald nur noch Wald sein lassen.
Nee, ich glaube, es kommt auf das Gleichgewicht an. Es muss beides geben. Also deshalb habe ich auch mit der Umweltministerin gesprochen, die ja für Nationalparks zuständig ist. Und für, da werden also Moore, also werden Wälder auch stillgelegt, ja, auch Moore wieder belebt, weil die wichtig sind für das ökologische Gleichgewicht. Dafür sorgt sie. Und auf der anderen Seite muss ein Wald gepflanzt oder beim Wachsen aktiviert werden, der sich dem Klimawandel anpasst, also höheren Temperaturen und also hitzebeständiger und auch gegen Trockenheit gefeit ist. Es gibt kein Staatsprogramm, aber es gibt Forschungsergebnisse und das wissen alle Förster. Alle haben mir gesagt, der Weg ist, einen Mischwald zu schaffen. Wir haben ja in Thüringen noch an vielen Orten diese
Monokulturen,
richtig.
Nadelholzfabriken.
Ich darf nicht Plantagen, Baumplantagen sagen, das hat mir Förster Ripken verboten. Ja. Es sind aber schon Monokulturen.
Die vor 100 Jahren gepflanzt wurden.
Da hat der Wind leichtes Spiel. Erstens sind das Flachwurzler. Ja, die also,
und die gehören eigentlich in die sibirische Tundra.
Die gehören eigentlich überhaupt nicht hierher. Die Buches ist ein deutscher Baum, also jetzt ja, nicht deutscher, sondern europäischer Baum, sage ich mal. Und die Eiche gehört hierher und denen geht es ja auch noch vergleichsweise gut. Ja. Mhm. Wobei auch im Nationalpark im Hainich die Buche jetzt plötzlich sehr stark sahmt. Das heißt also, so ein letztes Aufbäumen, den alten Buchen geht es schlecht. Aber den jungen Buchen, da findet schon eine leichte Veränderung statt, die scheint sich anzupassen. Die könnten es schaffen. Ja. Aber ich war ja auch, muss ich mal noch erzählen, vielleicht haben die Leser oder die Hörer das mal mitgekriegt, dass Artern als der trockenste Ort Deutschlands bezeichnet wurde. Da gab es mal einen großen Artikel in der Zeit, da gab es Tagesthemen. Alle Journalisten sind plötzlich nach Artern gefahren und wollten dort gucken, weil da selbst die Bäume auf dem Friedhof umfallen und die Nebenflüsse der Unstrut austrocknen und so. Also ich habe den Förster von Sondershausen, den Zuständigen, angerufen und habe gesagt, ich möchte jetzt mal einen Wald bei Artern. Ich sagte, was wollen Sie in Artern? Sie müssen nach Heldrungen kommen. Dort ist unser Trockenwald. Aber dort ist auch ein Versuchsgelände, wo wir mit Baumarten experimentieren. Und da bin ich mit Dr. Nico Frischbier vom FFK Gotha dann hingepilgert und der hat mir die Fläche gezeigt. Erstens hat mich sehr erstaunt, weil wir versuchen ja immer noch dieses 1,5 oder sagen wir mal realistischerweise 2,0 Grad Ziel Erwärmung zu erreichen. Da hat mir erstmal Frischbier gesagt, also hier an dieser Stelle sind wir bei 3,8 Grad drüber. Also hier ist eigentlich schon, das ist die äußerste Baumgrenze. Er wundert sich überhaupt, dass von diesen neu angepflanzten Bäumen da noch was steht. Aber wenn man dann in die Fläche geht und sich das anguckt, Da gibt es also ein paar Baumarten, die das tatsächlich schaffen und auf die Thüringforst auch setzt, ja, künftig. Die werden also vermehrt dann gepflanzt und die sollen sich dann weiter selber aussamen. Da waren ein paar Exoten dabei, wie türkische Tanne oder Libanon-Zeder. Ja, das sagt schon der Name, was mit Deutschland passiert, wie es mal hier sein wird. Aber erstaunlicherweise war der Sieger dort die deutsche Traubeneiche. Die ist am besten zurechtgekommen mit dieser Hitze, mit der Trockenheit. Ja. Und da sagt er auch, sagte mir auch Kohlstedt, der die Baumschule, die staatliche, dort mit betreut, er setzt auch zuerst auf einheimische Pflanzen. Wir dürfen nicht so viele Exoten reinholen. Mit den Exoten kommen natürlich dann auch wieder neue Schädlinge.
Na klar.
Und das ganze Programm.
Und bei den Einheimischen weiß man so ungefähr.
Da hat man schon Erfahrung. Ja, aber mit dem Schwammspinner bei der Eiche zum Beispiel kämpft man heute auch. Also die Förster kämpfen an vielen, vielen Fronten gleichzeitig. Und deshalb will ich nochmal sagen, ich habe niemanden kritisiert. Es sind meine Helden. Es sind alles meine Helden in dem Buch. Ja. Also ich bewundere sie, ich habe sie begleitet. Und ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass ich in meinem nächsten Leben Förster werde.
Na, das wäre ja schon fast ein Schlusswort, aber das wollen wir jetzt noch nicht sprechen.
Ich will mal noch kurz was einfügen. Frank hat es ja zu erkennen gegeben, die meisten Diskussionen bei dem ganzen Projekt gab es um den Titel.
Ja.
Die meisten Reibereien gab es um den Titel. Und als er mir den Vorschlag geschickt hat, in der E-Mail, Wilhelm, wie sieht der Wald wieder aus, da war ich schon mufflig, wenigstens, wenn ich das nett umschreibe. Wenn man das nämlich nur in einer E-Mail sieht, als einfache Schrift, da sprang mir zuerst der Wilhelm ins Auge. Da dachte ich, oh Mann, wenn die Leser beim ersten Blick so einen alten Namen lesen, da denken sie, ach, na, was ist das für ein Operkram? Da lese ich gar nicht weiter. Oder wenn man es insgesamt nähme, könnte es ja auch wieder so als Anklage verstanden werden. Ich war also gar nicht überzeugt. Überzeugt hat mich die Covergestalterin.
Ja.
Der habe ich das dann geschickt und habe recht ausführlich geschrieben, weshalb ich doch nicht glücklich bin. Aber ich würde es trotzdem gern probieren, den Titel. Wie sieht denn das aus? Dann als gestaltetes Cover. Und da hat sie dann dieses Cover entwickelt. Und als ich das sah, dann wusste ich sofort, ja, so soll es aussehen. Und hier hat also die Covergestalterin Irene Repp aus Augsburg tatsächlich die Entscheidung dann ganz leicht gemacht. Und es ist das Cover geworden. Und jetzt ist Frank Wielitsch glücklich und ich bin auch
ganz glücklich. Also das muss ich mal sagen. Also das ist, glaube ich, mein 14. Buch. Aber bei keinem Buch konnte ich bisher sagen, dass ich alles gut fand, so von der Gestaltung her. Hier gibt es nichts zu meckern. Also man kann es aufschlagen, die Schrift ist groß genug, auch für ältere Leser, sehr lesefreundlich. Es ist, hat diese Schlichtheit, ja, noch mit diesem, wie heißt das, englische Broschüre?
Englische Broschüre.
Ja, also man klappt sozusagen nochmal auf und da liest man, habe ich wieder Zitate.
Im Klappentext was zu dir und vorne zum Buch und auf der Rückseite auch nochmal was zum Buch.
Ganz wichtig klar. Sind auch die Zitate. Ich bin auch sehr glücklich, dass wir die Zitate dort mit an den Anfang
haben. Auf der ersten Umschlagklappe. Ja. Also ich muss noch einen Satz zum jetzt sagen, man muss sich diese Englischbroschüre so vorstellen, als würde da ein hauchdünnes Pergamentpapier über einem Bild vom Wald liegen. Mhm. Und aus diesem Pergament sind scheinbar die Buchstaben der Schrift herausgeschnitten. Und man sieht den grünen Wald und man sieht also das Laub und die Rinde sozusagen. Es ist zweifarbig. Und es ist ganz dezent. Und in dieser schlichten Eleganz gefällt mir das auch ausgesprochen gut.
Ja, der Wald ist
dezent im Hintergrund.
Ist vielleicht im Verschwinden oder schon im Wiederkommen. Man weiß es nicht
das, genau. Ja, das ist so dazwischen. Und man erkennt ihn, wenn man genau hinguckt. Aber die Schrift steht erstmal. Ne? Also das ist wirklich gelungen.
Großes Lob. Mit dieser Gestaltung bin ich sehr, sehr zufrieden.
Ja, Siegfried, vielleicht sagst du noch was dazu. Das Buch ist inzwischen erschienen. Es gab erste Besprechungen in den Medien. Frank, du hast einen Filmbeitrag erwähnt vom MDR. Wie ist das Buch angelaufen und angekommen? Welche Erfahrungen hast du auf der Frankfurter Buchmesse gemacht? Das habe ich gesehen auf Facebook, dass du auf der Buchmesse warst und einen Stand hattest. Kannst du da schon was dazu sagen oder ist das noch zu früh?
Also es ist ja tatsächlich relativ früh. Wir haben also 14 Tage, 3 Wochen seit Erscheinen des Buches. Und der Start ist sehr erfreulich, sagt der Verleger. Der Verleger fügt aber hinzu, wollen wir hoffen, dass es weiter so geht. Denn das ist ja etwas, was sich erst nach einem Vierteljahr sagen lässt, ob dieses Buch dann tatsächlich so viele erreicht, wie wir uns das alle wünschen. Das wird man sehen, aber der Start ist tatsächlich erfreulich. Und nun schauen wir mal weiter. Ich bin da immer etwas zurückhaltend und immer etwas skeptisch. Ich bin also nicht derjenige, der laut auftrampelt und Juhu schreit, bevor man das tatsächlich schon wirklich absehen kann. Umso mehr freue ich mich, wenn es dann soweit ist. Also der Start gut. Und Frankfurter Buchmesse, da habe ich auf alle Fälle beobachten können, dass recht viele Leute sich die Postkarten, die ich anfertigen lasse für jedes Buch, dann auch gern mitgenommen haben. Das war also schon deutlich zu sehen. Und es gab interessante Gespräche am Stand über das Buch, auch das. Aber hier muss man einfach die Messesituation auch ein bisschen berücksichtigen, inwieweit das dann tatsächlich Bestellungen zur Folge hat. Das sehe ich in den nächsten Wochen.
Das wird sich zeigen.
Das schönste Gespräch war mit einer jungen Dame, die in einem hessischen Forstamt arbeitet. Sie hat sich lange unterhalten und die Karten mitgenommen hat und die unbedingt ihrem Chef zeigen will. Das sind dann natürlich Dinge, worüber man sich freut, weil sie auch gleich gesagt hat, ja, ich erzählte dann so ein bisschen über die Schwerpunkte. Ja, das ist bei uns ja ganz ähnlich. Das ist ja es ist kein Buch nur über über Thüringer Wälder. Es ist ein Buch über deutsche Wälder und sehr wahrscheinlich auch über europäische Wälder. Denke ich schon. Ja, das sind so erste Eindrücke von einer Messe, die ja auch neu gestartet ist. Und da muss man sehen, wie das, welche Folgen das hat. Das weiß ich nicht. Ich könnte es auch für mich noch nicht einordnen. Es gab eine Fülle an Gesprächen und Begegnungen. Was dann die Essenz sein wird, werden wir sehen.
Also, wir sind jetzt wirklich am Ende der Sendung. Ganz herzlichen Dank, Siegfried Nucke. Herzlichen Dank, Frank Willitsch, dass ihr beiden heute da gewesen seid, dass wir dieses Gespräch führen durften. Und weil wir nun heute ausschließlich über dieses eine Buch, weil es so ein brisantes Thema zum Inhalt hat, gesprochen haben, will ich das nochmal sagen. Frank Willitsch, Wilhelm, wie sieht der Wald wieder aus? Ein Jahr unterwegs mit Thüringer Förstern und Baumforschern. Erschienen bei Siegfried Nucke im Verlag Tasten und Typen. In Bad Tabberts, ja. 2021 im Herbst. Tschüss sagen.
Frank Willitsch.
Und Siegfried Nucke.
Und Jens Kirsten. Bis zum nächsten Mal.